Hallo Leute, willkommen zur Folge 14 von unserem Podcast Team Werkstatt. Heute wieder mit dabei Robin.
Hallo zusammen.
Mein Bruder Joscha.
Hallo.
Und der Florian natürlich wieder dabei.
Servus.
40 Man Folgen schon. Man merkt im Unterton, dass wir schon wieder bei der Vorbereitung viel Spaß hatten. Und Cedric Mühe hat sich zu konzentrieren.
Sehr ja, schön. Es ist ein langer Tag gewesen. Es ist auch ein warmer Tag hier in Schwelm.
Ja.
Hier geht es doch, ist doch aushaltbar.
Hier geht's
doch
im Köln ist doch viel schlimmer gewesen.
Ja,
Köln
bei uns war doch die ganze Zeit...
Ja.
Wie nochmal?
Lüfter am Laufen, warte.
Ah, okay, so. Gut.
Ja, okay, das ist stimmt. Die ganze Zeit so ein Grundrauschen im Hintergrund. Und da muss man tatsächlich sagen, wenn der am Feierabend ausgeht, dieser Lüfter, dann atmen erstmal alle so ein bisschen Stille
durch. Dann wird's heiß.
Es ist auch spannend, weil das ist eigentlich voll das Behind the Scenes, weil das wissen die Leute gar nicht, die YouTube-Videos schauen, weil wegen dem Ton logischerweise, wenn
ist
die
der Lüfter schauen,
der
aus.
Lüfter ist
stimmt,
aus.
Das ist immer aus.
Ja. Und es ist tatsächlich für alle, die arbeiten in den Sommermonaten, ganz unangenehm, dass der dann aus ist. Aber ja, es ist halt so, ne? Ton geht dann in dem Fall vor.
Wir haben so einen riesigen Kondenslüfter, der, wie der Name schon sagt, Kondens lüftet. Das heißt, wir haben da Wasser drin, da geht eine Pumpe hoch und das läuft dann hinten über so eine Gewebestruktur aus Pappe. Und dann zieht der Lüfter die Luft dadurch und durch das Kondensieren von der oder das Verdampfen von der Luft entsteht dann halt des Wassers, Robin, du hast vollkommen recht. Auch bei mir war der Tag lang. Entsteht halt eine Kühle und das sind so 3, 4, 5 Grad Unterschied in der Halle und das macht tatsächlich einiges aus. Vor allem, wenn man dann sich so mal so voll geschwitzt vor den Lüfter stellt, mal so eine halbe Minute oder sowas, da kühlt man richtig schon runter.
Das ist richtig.
Besser aber als ohne auf jeden Fall. Ne?
Es brummt in Werkstätten, die bei uns sind und mal sehen, dass wir so ein Ding haben, sind alle auch sehr neidisch.
Ja.
Wollen auch so ein Teil haben.
Ja, aber in den meisten Fällen haben die auch eine besser isoliertere Werkstatt.
Wo es nicht ganz so warm ist.
Das ist falsch.
Ja. Also die Werkstätten, die auch zu uns kommen,
stimmt.
Im Schnitt, falsch. Da, wo man in die Werkstatt reingucken kann.
Also ich weiß überleg nicht, mal, beim Christian drüben, der hat tatsächlich die Möglichkeit, der macht vorne ein großes Tor auf, hinten ein großes Tor auf. Dann hat der wie so eine,
der Durchzug.
Der hat einen richtigen Durchzug. Aber bei uns, wir haben ja nur die kleine Pupstür
aber da. Aber der hat 10 Fenster auch. Und die da drunter stirbst du.
Ja gut, aber wenn der jetzt wie letztens, oder ich weiß nicht, wie es letzte Woche war,
Scheiße.
Da an die 40 Grad hast, da ist mit Lüften alles Peng eigentlich.
Ja,
ne? Da
ja aber so ein bisschen Lüften. Luftzirkulation macht schon einen Unterschied, finde ich.
Ja, Durchzug macht Sinn, ja klar.
Ja. Ja,
aber irgendwann wird es halt einfach eklig.
Durchzug hatten die 42 Grad unten gemessen. Ne?
Super.
Ja, da haben die auch gesagt,
da macht es keinen Spaß mehr zu arbeiten. Bah.
Heute nicht mehr.
Was ein Glück, dass wir bei uns auf Wärmepumpe umgestellt haben, weil das hat natürlich den schönen Effekt, dass du auch Klimaanlage hast. Ne?
Ja, ist aber auch ein Thema von Frequenz. Heute hat ein Kunde zu mir gesagt, warum haben Sie keine Klima im Büro? Das sage ich ganz ehrlich, das ist eine schöne Idee. Wenn wir den Raum noch runterkühlen auf 7 Grad, da geht die Tür einmal auf und zu, haben wir direkt wieder 35 Grad. Na, also 7 Grad natürlich übertrieben, aber weiß ich, meine, das kann man zu Spitzenzeiten machen, aber nur, wenn nicht die ganze Zeit Durchgangsverkehr im Büro ist, weil dann kannst du es völlig vergessen.
Wird für uns ein Thema sein für die Zukunft auf jeden Fall, weil wir müssen uns ein Stück weit da auch anpassen, uns dem Klimawandel unterwerfen. Beziehungsweise eigentlich sollte man ja verhindern, aber schaffen wir offensichtlich nicht. Brauchen wir gar nicht weiter auszuholen. Aber,
und der Mensch muss.
Wir müssen uns ein Stück weit daran anpassen, weil ansonsten können wir den Job, ich glaube, in 5 oder 6 Jahren nicht mehr machen. Weil,
zumindest nicht im Sommer.
Nee. Wenn du 4 Monate diese Belastung hast, ich meine, wir hatten das schon mal, dass wir dann hingegangen sind, als so wirklich so Spitzentage waren, da haben wir dann um 6 Uhr angefangen und dann sind die Jungs um 15 Uhr nach Hause gegangen. Cedric und ich sind im Büro geblieben und haben dann die Fahrzeuge rausgegeben an die Kunden. Ist halt so, aber ansonsten kannst du halt einfach nicht arbeiten. Ja, wir sollten uns eigentlich kurz halten, aber irgendwie ist genau das passiert, was wir vermutet haben. Ne? Wir sind schon wieder mitten eingestiegen und haben uns schon wieder verquatscht. Also ich und Robin. Flo hat ja nicht so viel gesagt bis jetzt.
Ich deswegen halt dran.
Kann der Flo jetzt gleich aber direkt loslegen. Also der Robin redet heute über einen interessanten Fall an einer Felge.
Ja.
Ich habe ein Problem an einem.
Also schönen Felge, sag das bitte für
einer
die
Zuhörer. Sehr schönen Felge.
Die ist sehr schön.
Sehr schöne Felge. Der
AMG.
Flo redet über einen Audi A1 mit einem Zündungsproblem und ich rede über einen VW T6. Der hatte ein Problem mit Strom. Aber kommen wir gleich zu. Flo, willst du loslegen?
Ja, gerne. Ja, ich hatte tatsächlich jetzt die letzten Tage einen Audi A1 in der Werkstatt. Ein relativ aktuelles Modell oder relativ neues Modell, wir haben 2020er, 2021er Modelljahr. Und der Kunde hat dort bemängelt, dass der Wagen im Kaltstart im Moment extrem ruckelt. Motorkontrollleuchte war allerdings nicht an, war somit auch kein Fehler gespeichert. Und der Joschi hatte sich dann schon mal informiert, ob es da eine TPI, ob da irgendwas bekannt ist bei VW. Und sagte dann, ja, da gäbe es wohl eine bekannte Krankheit mit den Zündspulen. Und sagte aber, pass auf, nimm das Auto erstmal rein, guck es dir mal an. Ja, und ich habe das Auto dann reingefahren. Er fuhr sich auch nochmal, war sowieso nur ein Dreizylinder. Ja. Also wie ein Dreizylinder halt läuft. Man hat jetzt,
jetzt keinen großen Na, schon lief eigentlich Port, ganz ne? gut. Also.
Nein, aber man hatte jetzt vom Gefühl her dieses typische Dreizylinder, diesen typischen Motorlauf gehabt. Und dann habe ich dann angefangen, die Zündspulen auszubauen. Und da ist dann auf dem dritten Zylinder eigentlich, ja, ohne dass jetzt viel
Hoppa, da war Druck drauf.
Viel Vorerkenntnis haben muss, kann ich euch das mal zeigen. Ich habe es nämlich mitgebracht, ins Auge gefallen, dass die, also es ist die Zündspule vom dritten Zylinder mit der passenden Zündkerze. Und guckt euch mal die Zündkerze an, wie die aussieht.
Hoppala.
Da fehlt was.
Sieht ein bisschen, nee. fehlt nichts.
Fehlt nichts.
Nee, die ist einfach komplett oxidiert. Einmal hier und einmal oben auf dem Kontakt. Mhm. Da geht der Kontakt von der Zündspule drauf hier oben, auf die Mittelelektrode. Und ja, Frage ist, wie da so viel Feuchtigkeit reinkommt. Ich kann es mir nicht erklären.
Der hatte fast nichts gelaufen, ne? Also
nee, der hatte, das ist das Problem.
40.000
Kilometer. Die Feuchtigkeit Kilometer kommt gelaufen. Da rein und kondensiert dann da drin durch den Rest. Das muss nicht unbedingt Wasser von oben reinlaufen.
Ja. Ne? Also man hat wirklich, wo ich die Zündspule rausgezogen habe, habe ich gedacht, das ist ein Auto von 1990, die ersten Zündkerzen sind. Ja. Aber es war auch nur auf dem dritten Zylinder tatsächlich so schlimm.
Die anderen waren alle,
die sahen alle, gut,
alle
aus.
Gut aus. Vor allem in der TPI stand auch drin, es ist einfach ein Problem mit der Zündspule. Es stand gar nichts drin von Korrosion oder Feuchtigkeit. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass die TPI uns zwar oft in die richtige Richtung gebracht hat, aber nicht zutreffend gewesen ist.
Ja.
Da hatte sich natürlich dann auch die Frage übrig, ob wir die Zündkerzen mit erneuern.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, hier macht das keinen Sinn mehr, die drin zu lassen. Ja, aber das war zu 100% das Problem. Wir haben neue Zündkerzen, neue Zündspulen reingemacht. Auto läuft bis heute.
Problemfrei.
Ja.
Prost.
Problemfrei, genau. Und schnelle, einfache Diagnose.
Für alle gut. So muss auch mal sein.
Ja.
Ne? Nicht immer die ewige Suchmaritis.
Ist immer das Thema, wenn man halt die Fehler nicht nachvollziehen kann.
Ja. Ja gut, aber jetzt war es ja, wie gesagt, man konnte jetzt relativ schnell die Zündspulen rausmachen. Das war jetzt keine.
Wir haben halt nur auf Basis von der Kundenbeanstandung gearbeitet, weil ich hatte den zwei Tage vorher dann auch mal gestartet. Und dann auch immer morgens, wenn er kalt war, gestartet, nichts gewesen. Dann habe ich immer warm laufen lassen, wieder am nächsten Tag gestartet, nichts gewesen, nichts nachvollziehen können. Und dann habe ich halt die Suche halt weitergemacht Richtung TPI. Und da.
Ich finde das ja immer so herrlich, wenn du keinerlei Fleisch hast, um irgendwo anzusetzen. Ne. Das ist fürchterlich. Wenn
Wagen
du dann
läuft,
so ein
super.
Fehler ist ja ab und an, geht der dann mal aus oder springt der nicht an, dann fährst du mit dem Ding und nichts passiert. Und am besten war noch, weißt du noch, der Audi, den wir jetzt letztens da hatten, der dann immer nur, wenn der mindestens mal über Nacht gestanden hat, für 5 bis 10 Minuten schlecht angesprungen ist, dann mal ja, mal nein. Boah, was haben wir uns dann abgefummelt,
dass der Polo?
Wir das letztendlich hatten? Das war der Polo, ja.
Du hast gerade Audi gesagt.
Ja.
Am Ende ja das gleiche.
Audi-Polo.
Das gleiche Kleid.
Das war auch übel, ja.
Das war auch übel, ja.
Dann versucht man den Fehler irgendwie zu simulieren, aber man kriegt natürlich nie die gleichen Parameter hin, wie entsprechend die.
Deswegen ist es so wichtig, dass der Fehler auftritt und dass wir als Werkstatt wissen müssen, was ihr da draußen für Bedingungen habt, wenn dieser Fehler auftritt. Und das am besten auch immer so gut, wie es geht, irgendwie mitteilen, damit wir das irgendwie nachvollziehen können, weil sonst wird es irgendwie immer dünn. Ne? Sonst haben wir kein Futter.
Ja, du hast halt keinen Anhaltspunkt,
nö, wo
du
jetzt gar nicht anfangen sollst.
Das Schlimmste sind eigentlich die Autos, wo der Kunde kommt und vor allem findest Probleme, die der Kunde gar nicht weiß. Weil das dann immer, dann kommt er für eine Inspektion und dann fragst du.
Das ist immer schwierig,
hat der erhöhten Kraftstoffverbrauch? Ja. So, wie ich glaube, das hast du halt, glaube ich, gehabt,
oder? Mit meinem Auto.
Nee, das war andersrum. Da hast du gesagt, weil zu wenig Kältemittel drin mit kann, dann dass der einen erhöhten Kraftstoffverbrauch hat. Wie war das nochmal?
Zu wenig Kältemittel mit Kraftstoffverbrauch?
Ja, aber der Kompressor muss mehr arbeiten, deswegen hat sie höheren Kraftstoffverbrauch. Bei dem bei dem Clio Grandland.
Jetzt wirst du aber alles durcheinander.
Ich wollte gerade sagen, jetzt.
Clio ist Renault, Opel ist Grandland. Nein, der heißt Clio Grandland. Der heißt, das ist dieser große Clio gewesen, wo du heute die R1250.
Also entweder habe ich mich vertan oder
Grand Tour,
du hast es falsch verstanden.
Grandland ist eigentlich nur Opel.
Ich glaube, das ist
Clio Grandland. Clio 4.
Ist nicht so ganz mein Fachgebiet, diese Kfz.
Diese Franzosen.
Mhm. Ja.
Das war auch wieder. Was war das denn gewesen? War die Woche wieder jemand da
Clio
gewesen?
Clio Grand Tour heißt der, Entschuldigung.
Ja, siehste.
Guck mal, Flo ja gesagt.
Frag doch einfach den Flo.
Brauchst
du nicht googeln?
Der weiß das.
Lottozahlen?
Tja, wenn ich
das. Die würde ich dir nicht sagen, mein Freund.
Es
Ich würde teilen.
Ja, ja. Es wird Zeichen geben.
Jungs, tschüss.
Ich bin da mal weg, die
genau. Ja. Aber du wirst von erfahren.
Ich glaube, wenn ich im Lotto bin, ich würde niemand was sagen. Es wird alles genau gleich weitermachen.
Ach, das sagen alle. Geht nicht lange gut, sag ich. Das machst du vielleicht ein paar Monate, ein halbes Jahr, ja, dann ist Feierabend.
Ja, ich hatte einen schönen T6 da, Baujahr 2018, 2019.
Echt?
Und der Kunde, danke Robin. Bitte. Diese qualifizierten Kommentare habe ich überhaupt gar nicht vermisst in deinem Urlaub, weißt du das? Jetzt kann ich mich mal beschweren.
Schön. Ja, mach das.
Der ist liegen geblieben, beziehungsweise der hat während der Fahrt, ist die Kontrollleuchte angegangen, Bordnetzspannung zu niedrig, elektrische Verbraucher abgeschaltet. Dann rief er mich schon ganz panisch an, was soll ich machen, ich muss morgen nach Leipzig fahren, Waschbecken montieren. Ich so, okay, alles klar, komm vorbei. Ach, der Kunde, genau. Liebe Grüße. Der kam dann vorbei. Ich habe mir das angeschaut, dachte, okay, Generator lädt auf jeden Fall. Okay, ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Und dann habe ich mir den Unterarm verbrannt. An diesem wundervollen kleinen Stückchen hier. Das ist jetzt hier gerade entfernt. Wie ihr sehen könnt, hier gehen zwei schöne dicke Kupferleitungen rein. Hier vorne ist eine Verbindungsstelle, die geht normalerweise auf den Pluspol vom Generator. Und das ist der Abgriff für die Bordnetzspannung, das heißt auf den Verteiler, der auf der Batterie sitzt, und einmal für die Verteilung, die Richtung Innenraum geht. Und da hatte der tatsächlich ein ganz klitzekleines Problem mit einem Übergangswiderstand. Da ist das Kabel, also das Gehäuse außen, der Gummi ist geschmolzen. So heiß ist das geworden.
Zwei oder vier Kabel?
Zwei.
Zwei.
Da kann man es noch dran erkennen, ein bisschen, dass hier, das geht schon gar nicht mehr ab, weil das so festgebacken ist. Und ich habe mir das mal angeschaut mit der Thermoanzeige. Leider war das irgendwie alles zwischen Tür und Angel. Ich habe nicht dran gedacht, das irgendwie technisch mal mitzunehmen mit dem Handy, mal eben kurz zu filmen. Schande auf mein Haupt. Mit der Wärmebildkamera mal angeschaut. Da waren hier 120 Grad an dem Scheißviech dran.
Upsala.
Das hat richtig geballert. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, das war spät abends zwischen Tür und Angel. Ich glaube, um 18.30 Uhr war der dann nicht da gewesen. Dann ging es dann los mit, ja, wir müssen einen neuen Anschluss dann da drauf krimpen. Ich habe aber diese Krimpzange gesucht, die hatte der Papa aber verliehen. Das heißt, die war nicht da. Und ich so, was machen wir jetzt? Und sagt er, pass auf, ich habe doch hinten die Rohrpresszange drin. Da hat er seine 25-Tonnen-Presszange geholt. Und wir hatten einen Kabelschuh. Wir hatten einen.
Also Heiz- und Sanitärmeister.
Genau. Heiz- und Sanitärmeister.
Geselle. Kein Meister.
Ist kein Meister?
Kein Meister.
Ist Geselle.
Kein Meister.
Lass uns das mal probieren zu quetschen. Wir hatten nur einen Kabelschuh. Hat nicht geklappt. Diese Rohrpressen, der hat das vorne inzwischen die Spitzen genommen, weil wir natürlich nicht die passenden Pressaufsatz hatten. Da hat er das Ding zusammen gequetscht.
Ja, die hört das Kabel nicht ist auf, komplett. Ne?
Nee, der hört nicht auf.
Die erst fährt fertig durch ist, und dann fährt die wieder auf.
Bis fertig ist. Ja. Der hat das Ding so durchgequetscht. Da haben wir uns, ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich habe dann einen Kabelschuh genommen, einen anderen, habe den aufgebogen, habe das dann ganz oldschool klassisch verlötet. Das heißt, mit dem Brenner vorne dran gegangen, Lötzchen reinlaufen lassen, habe gesagt, sag ich, wir müssen da irgendwann mal bei Zeiten mal einen anständigen neuen Pol drauf machen, weil das, was ich jetzt hier gemacht habe, ist erstmal, ich sag mal, guter Fusch hält auch.
Ne? Ist halt besser als ein Provisorium.
In dem Moment,
guter was willst Fusch du machen? Ist keine, wie sagt man, guter Fusch ist keine schlechte Arbeit.
Sagt man das?
Er stand ja daneben, ich habe ihm das offen ehrlich gesagt. Die Alternative,
besser als gar nichts.
Die Alternative ist für dich, du wartest bis morgen. Ja, aber ich muss doch nach Leipzig. Also.
Alternativlos.
Alternativ ist ja auch nicht abgebrannt, also hat es ja funktioniert.
Nö, ne? Der fährt auch schon seitdem munter rum. Ich habe ihn noch nicht mehr gesehen seitdem. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Nee, er hat letztens noch ein Foto gepostet. Das heißt, Leben tut er noch. Ist noch nicht abgefackelt, die Kiste. Aber ich glaube, der wollte jetzt verkaufen. Der hat keinen Bock mehr auf die Scheißgurke. Da ist so viel Mist mit passiert mit diesem Auto.
Schon mal vorher, ne?
Gut, aber im Stau immer hinten drauf fahren, wenn man nicht aufpasst, ist jetzt nicht unbedingt die Schuld vom Auto.
Nicht?
Das, was ja eventuell auch Einwirkung hat.
Ich weiß nicht, wie oft der Bremse kriegt. Alle 20.000 Kilometer?
Ah!
Du weißt
das
ja, ne?
Das Ding, ja, jetzt. Ach,
ich
weiß
auch,
welche. Das weiß ich auch, ja.
Ja, sanitäre Heizung und immer schön Vollgas, ne?
Ja, so ist das, ne?
Machst du nix?
Ja.
Studi, alles gut.
Ja.
Ja, Robin, dann bist du dran.
Ja, ich habe was Schönes auch mitgebracht, was Schönes Großes mitgebracht, und zwar eine Felge. Das ist eine Felge von einem Mercedes. Und der Kunde kam zu mir und sagte, ich habe irgendwie so Luftverlust. Und das wird immer vorne rechts angezeigt, so seit ein paar Tagen.
Soll ich hier mal schauen?
Und alles gut. Ich habe immer mal nachgefüllt und das ist irgendwie auch nicht viel. Aber jetzt irgendwie wird auch hinten rechts angezeigt und jetzt irgendwie ist das komisch. Ich sag, ja, dann komm mal vorbei, gucken wir mal drauf. Dann habe ich hinten rechts oder mir die Reifen generell alle angeguckt und dann ist hinten rechts schnell aufgefallen, dicke, fette Schraube drin. Aber das ist die Felge von vorne rechts. Da hat man tatsächlich so auf den ersten Blick überhaupt nichts gesehen. Also der Reifen war in Ordnung, da war nichts abgefahren. Gut, ich sag mal, hier vorne ist mal irgendwo einer leicht gegen den Bordstein gekommen, hier unten irgendwo. Aber das ist jetzt hier da auch ein bisschen, ne? Aber das ist jetzt nichts.
Ist jetzt keine starke.
Nichts Weltbewegendes. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht haben wir das Ventil, das ist ja hier noch mal drin. Vielleicht hat das irgendwie ein Problem, das mit Lexus-Spray alles eingesprüht. Gar nichts. Und ich wollte den Reifen eigentlich schon runterholen, um den in ein Wasserbad zu stellen, um dann halt zu gucken, wo das Ganze herkommt. Und da fiel mir nochmal ein, dass wir da ja schon mal so Themen hatten. Und dann habe ich nochmal von der Innenseite die Felge mit dem Lexus-Spray eingesprüht. Und da ist tatsächlich der Fehler zu Trage gekommen. Das finde ich schon echt hart für eine AMG-Felge, weil das ist auch auf einem AMG drauf gewesen. Und da sieht man, dass hier ein Riss drin ist.
Ja.
Da hat das Material nachgegeben und der Reifen sitzt ja hier in diesem Hamm drin und dichtet dann natürlich auch hier. Und wenn dann das bis hierhin durchreißt, was eine, ich würde zumindest sagen, ist eine Materialermüdung, dann siffelt das natürlich hier raus. Und das ist nicht so ganz ungefährlich. Das fand ich schon wirklich hart, weil das Auto ist auch noch gar nicht so wahnsinnig alt. Ich glaube, der hat jetzt 80.000 runter und ist 4 oder 5 Jahre alt. 500?
Ja. Dann machen wir ein bisschen mehr. Hin.
Echt?
Da wirst 1200. Du eher so,
ja.
Plus ich hatte mal einen Kollegen, hatte genau die Felge, musste sie verkaufen, hat die gebraucht und nicht verkauft gekriegt.
Ja, ja. Und vor allem, wie weit das auch geht. Ne? Also das, wir haben das doch schon mal bei einem...
Bei einer T6 Felge.
Auch ähnlich, ne?
Aber da waren so werkseitige Sollbruchstellen in irgendeiner Art und Weise. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also da waren so Einkerbungen drin. Ne? Und die sind dann irgendwie aufgerissen.
Also ich habe das tatsächlich
das
einmal an einer BMW X6 Felge gesehen und da ist es
auch, aber danach auch so, dass das so kerzengerade ja,
aber
durch
da ist. Aber das ist danach ja auch zum Gutachter gegangen.
Ja.
Und da sagt der Gutachter, das wäre wohl durch einen Montagefehler entstanden. Da wäre wohl irgendwie ein Haarriss und das ist dann durch die Belastung. Ich meine, so eine X6 Felge, ich keine Ahnung, was das für eine Größe war.
Die einzige Geschichte, wie sowas passieren könnte, wäre, wenn du den Reifen nicht genug geschmiert hast und der beim Springen über den Hump, das ist ja hier diese Erhöhung, die hier unten drin ist. Der Reifen, der sitzt ja hier hinter. Das brauchen wir auch, das Tiefbett, damit wir den Reifen dann entsprechend montieren können. Und sobald du den dann hier drüber kriegen willst, musst du den Reifen aufpumpen. Das heißt, du bläst Luft rein, der Reifen bläht sich auf und irgendwann springt er über. Und du hast einen gewissen maximalen Springdruck. 3,5 Bar müsste das sein und die darf der Reifen nicht überschreiten. Wenn er natürlich jetzt hier mit, wird wahrscheinlich auch ein Niederquerschnittsreifen sein, wenn er montiert wurde und der ist jetzt hier mit 4-5 Bar, ist er hier gegengeprescht.
Oder vielleicht dann was auf der Außenflanke von dem Reifen, auch irgendwann Steine oder sowas vielleicht?
Nee, das ist ja die Innenseite. Nee.
Ja, bei Innenseite nee. Da kommt eigentlich nichts hin. Das kann höchstens sein beim Springen.
Oder was
merkwürdig.
Aber wenn du über einen Bordstein fährst, rückwärts, vorwärts,
dann müsstest du eigentlich schäden.
Hättest du eigentlich am Reifen was sehen müssen. Und ich hab
nichts gemacht. Aber du willst wahrscheinlich auch irgendwie
oder so kannst du dann montieren, ne? Ein Schlagloch bei unseren tollen Straßen.
Nee, der ist schon ewig Kunde bei uns. Da ist nichts neu drauf gekommen. Ich finde es wirklich merkwürdig. Naja, mal gucken. Vielleicht wird es ja mal öfters mit sowas, dann werden wir berichten.
Erinnere dich an den T5.
Ja.
Genau das Gleiche, ne?
Ja.
Auch ein schöner, gerader Riss, aber wie gesagt, an der Sollbruchstelle.
Ja. Ja, so ist das.
Stimmt, von
unseren immer Kurs. Wieder verrückt, was alles so passiert.
Das alles zwischen Tür und Angel. Das glaubt uns keiner, wenn du was ihm erzählst.
Tja, das ist wohl wahr.
Einfach nur nebenbei.
Ja.
Ja.
Spannend.
Finde ich auch.
Schreibt gerne mal was in die Kommentare dazu, wenn ihr es auch schon mal gehört habt oder schon mal gesehen habt. Letztes Mal, glaube ich, auch ein paar Leute geschrieben, die in der Entwicklung war oder sowas.
Ja, vielleicht kennt da ja irgendwie einer was.
Mich hat einer angerufen.
Wo das herkommt.
Ja, und viele schreiben uns auch Mails auf unsere Firmen-Mail und schreiben, hey, ich habe da noch einen Infozug, blablabla, ist sehr spannend. Also falls euch was einfällt, bitte gerne in die Kommentare schreiben. Ne? Auch die sonst uns die Mail schreiben oder sowas, gerne in die Kommentare schreiben. Wir lesen wirklich alles. Und dann können das die anderen Zuschauer auch nochmal wissen. Ne? Weil es ist immer gut, wenn wir alles wissen und dann haben das gelernt, aber... Ihr da draußen müsst es ja auch wissen. So, der Fabrikafall der Woche, Freunde.
Ist wieder ernst.
Schon. Ihr seid
Spannung steigt.
Kurz davor, aus euren Sitzen zu springen. Ich habe wieder ein schönes Video dabei. Es ist ein Opel Mokka.
Tschüss.
Jetzt vielen Dank fürs
Zuschauen. War toll mit euch. Liken,
hallo,
abonnieren.
Hallo, woher kann das Klackern kommen? Turbo, Hydro und Kipphebel sind neu.
Was für ein Motor? Benziner, Diesel?
Ja, warte, lass mich doch mal jetzt mal schauen. Ich müsste erst mal. 1,4 Liter Benziner.
Ah.
103 kW. D14 NET.
Ich Baujahr weiß, April 2013. Kann ich jetzt schon sagen, was der
ist? Verkaufen?
Ja.
Und einen anderen kaufen.
Was im Baujahr?
2013. Warte, ich mache mal von vorne, Freunde.
Könnte ein kaputtes Tankenlüftungsventil sein.
Was haben die neu gemacht?
Turbo, Hydro und Kipphebel.
Hört sich so ein bisschen an wie so eine, aber eine lose Zündkerze, dann haben die sich ja manchmal auch so ähnlich an. Aber wenn du schon Kipphebel und sowas alles neu machst, dann wirst du es ja, also wirst du ja eigentlich mal rausgehabt haben, die Zündkerze mal zu gucken. Ne?
Also Geräuschzuordnung ist immer sehr schwer.
Ich habe noch auf eine Frage geantwortet. Vor dem Tausch der Hydros war es quasi mit der Drehzahl im Einklang. Jetzt danach hört man es beim Gasgeben deutlich weniger, aber es ist gerade im Wellauf sehr präsent. Hab schon den Öldruck oder an die Versteller gedacht.
Hat der Versteller?
Welches Baujahr?
2013.
Hat der noch einen Versteller?
Hat der noch einen Versteller?
Also Versteller könnte sein.
Alle prügeln sich darum, um bei Opel Ahnung zu haben.
Wir hatten letztens einen mit der...
Frei nach dem Beispiel, wer viel kann, der muss auch viel machen. Ne?
Aber der war 2018 oder 2017. Der hat Versteller, ja.
Paps, kenne mich da nicht so, ist nicht so mein Gebiet.
Wie viel KW? 103.
Aus dem 1,4er, der hat Versteller auf jeden Fall.
Ja.
Nee, der hat einen Turbolader.
Wollt ihr mal kurz erklären, was
ein Nockenwellversteller
ist, was der macht?
Der Nockenwellversteller ist dafür da, um die Steuerzeiten variabel zu stellen, um praktisch eine scharfe und eine nicht scharfe Nockenwelle gleichzeitig zu haben. Also länger Ventil auf für mehr Luft rein und länger Auslassventil auf, wenn er Auslass noch hat, für Ventilüberschneidung oder halt die Steuerzeiten früher variabel auf. Anzupassen.
Und wenn man die variabel hat, die Steuerzeiten?
Ja, später und früher kommt auch noch dazu. Ja.
Nee, eigentlich länger überhaupt. Länger
geht
nicht.
Auch. Ja, doch, kann er ja dadurch beeinflussen.
Und
Quatsch. Blödsinn, das ist
Vanus.
Vaftronic. Vaftronic. Ja, genau, so. Richtig. Du hast
also Nockenwellenversteller ist nur dafür da,
ja, um das. Aber es hat den gleichen Effekt, dadurch ist es dann länger offen.
Früher zu öffnen, dadurch können wir den Gaswechsel anders steuern, weil wir natürlich bei einem nur eine gewisse Zeit haben, die der Kolben nach unten geht, wo dann auch Frischluft angesaugt werden kann, beziehungsweise reingedrückt werden kann. Und umso früher wir den Öffnungszeitpunkt setzen, umso eher können wir halt ja die Luft reinkriegen bzw. das Gemisch anpassen und können mehr Luft in den Brennraum bekommen, bevor das Ventil wieder schließt. Wir können damit auch gleichzeitig eine interne Abgasrückführung realisieren. Das heißt, wir haben bei den Direkteinspritzern kein AGR-Ventil mehr, sondern wir haben ein sogenanntes Überströmen. Das heißt, die Abgase gehen dann, weil das Einlassventil früher geöffnet wird im Leerlauf, erstmal ein Stück zurück in die Ansaugbrücke und werden dann wieder mit angesaugt. Dadurch bildet man quasi diese interne AGR-Rate, was allerdings zu einem großen Nachteil ist, weil sich die heißen Abgase dann mit dem Öl zusammen zur Ölkohle an den Einlassventilen
verlagern.
Ne? Das ist das Hauptproblem, warum eigentlich alle Direkteinspritzer mit Verkuckungen haben. Weil wenn wir nur Frischluft hätten, wäre das nicht so ein Problem.
Kurze Frage dazu, wenn man aber dauerhaft, also wenn man quasi keinen Kurzstreckenverkehr hat, lösen Sie diese Verkuckungen da auf? Weil ich glaube, wir hatten mal irgendwann mal in der Folge gesprochen, dass der Kurzstreckenverkehr auch sehr begünstigend ist für die...
Absolut, weil du ja eine ganz andere Kondensatbildung im Motor drin hast, weil das nie richtig warm wird, weil du die Ausdunstung nicht hast und weil der Motor auch einfach im Kaltstart und wenn er nicht richtig warm ist, viel mehr von dem Kram produziert und dann ist das so eine Teufelsspirale. Mhm. Ja? Und dadurch wird das dann begünstigt. Okay. Aber das jetzt so
aber es ist nicht direkt, dass man sagt, wenn man Langstrecke fährt, dann macht man sich auf Dauer besser. Okay.
Nee, doch, kann das ja auch schon, auftreten weil halt einfach, schon.
Weil du
aber
weniger Überströmung hast.
Genau.
Ne?
Das war meine Frage Nummer eins. Und die zweite Frage wäre nämlich gewesen, da weiter hinaus, sagen wir nicht eigentlich immer, dass Steuerzeiten sehr wichtig sind, dass die genau sein müssen. Wie kann die dann variabel sein? Also verändert sie sich nach der Motortemperatur oder was? Oder was
du hast normalerweise
Du kannst ja erstmal, wenn der, also ist natürlich wichtig, wenn der Kolben hochfährt, dass das Ventil da nicht aufschüttet, dass sich das zuhaut. Mhm. Ne? So, aber wenn du jetzt ansaugst und der Kolben geht runter, dann kannst du ja bestimmen, wann ich aufmache, ob ich dann früher oder später aufmache. Mhm. Das kannst du ja in einem gewissen Grad, kannst du das einstellen. Ne?
Über die Nockenwelle.
Über den Nockenwellenversteller, über die Nockenwelle.
Du hast da quasi, hast du da ein Zwei-Kammer-System, du hast den Nockenwellenversteller, das sind so... so Rädchen, die arbeiten zueinander und dann wird der Öldruck entsprechend in den Kammern geregelt. Das heißt, jetzt gerade ist zum Beispiel ganz normale Steuerung und wir wollen jetzt die Steuerzeiten etwas nach früh verstellen. Dann wird der Öldruck reguliert, der geht hier auf der Rückseite zwischen die einzelnen Kammern und drückt sich in die eine Richtung. Und dadurch haben wir eine interne Verstellung, muss man sich quasi eher so vorstellen. Wir haben eine interne Verstellung von der Nockenwelle zu dem Kettenrad vorne. Und dadurch haben wir dann eine Verstellung der Steuerzeiten. Das macht er nur über den Öldruck in diesen einzelnen Kammern. Wenn du die Steuerzeiten einstellst und kein Öldruck vorhanden ist, ist da ein sogenanntes Sperrventil drin. Das ist quasi eine Kugel, die den Öldruck annimmt. Die ist federbelastet. Und wenn der Öldruck größer ist als der Federdruck, dann geht die Sperre auf und das Nockenwellenrad kann sich frei verdrehen. In dem Moment, wo der Motor ausgeschaltet wird, fährt das Nockenwellenrad einmal in die Grundposition und wir haben keinen Öldruck mehr. Das heißt, der Sperrstift fährt raus und der Nockenwellenversteller ist fest blockiert.
Mhm. Damit sich quasi nicht im stehenden Motor die Nockenwelle...
Und damit du auch, wenn du da dran arbeiten musst, die Steuerzeiten überhaupt einstellen kannst.
Ja, ja, ja. Okay. Weil ansonsten ist... Also viele Opel-Motoren sind mit einem Lineal hinten dran. Die kannst du dann halt nicht einstellen, wenn die Nockenwelle theoretisch nicht richtig steht.
Mhm. Ja. Es gibt aber auch bei den alten Mercedes, ist es glaube ich so, die haben oft nur auf der Einlass-Nockenwellenversteller, konnten auch nur in eine Richtung verstellen. Da ist das so, dass der nicht arretiert, da musst du den dann in einen speziellen Anschlag auflegen, dass der in einer speziellen Montageposition praktisch steht. Das war auch...
Mit einem Stift, ne?
Mit einem Stift, ja.
Genau.
Ja.
Das war bei den Kettenmotoren, ist das so, bei dem V6 Diesel.
Wo es dann so Spezialwerkzeug vergibt, wo man das in so einen Stift reinsteckt.
Ja, da musst du dann das Kettenrad oben verdrehen, die Punkte müssen übereinander liegen und musst den abstecken, bevor du den runternimmst, weil ansonsten macht der Nockenwellenversteller und dann ist der Marsch.
Jo, damit ist teuer.
Weil also 400 Euro.
Es kann natürlich jetzt sein, wenn der Nockenwellenversteller ausgearbeitet ist, wie Josh das gerade erklärt hat, dass dieses Klack, 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 dann dieses Schlagen in dem Versteller ist. Ne? Also möglich wäre das.
Du hast gesagt, vier. Das heißt, der hat dann an jeder Eingangswelle einen eigenen Nockenwellenversteller.
Einlass und Auslass.
Vier?
Ich hätte gerade vier gesagt.
Mercedes.
Hat dann vier
Nockenwellenversteller. Ach so,
ja. Ein Kettenrad wird angetrieben.
Ja.
Und das andere ist über eine Verzahnung. Ist das dann mit ineinander gegriffen. Das heißt, du hast Einlassnockenwelle, Auslassnockenwelle und die sind dann in Verzahnung ineinander. Das Einlassnockenwellenrad wird dann über den, das Auslassnockenwellenrad wird über die Kette angetrieben und das Einlassnockenwellenrad ist dann mit einer Federspannung vorbelastet, einmal um den Spiel aus dem Kettentrieb zu nehmen und natürlich um auch die Verstellung zu gewährleisten.
Okay, aber der macht das dann aber für die ganze Nockenwelle oder macht das für jede einzelne?
Nein, für die ganze Nockenwelle.
Die ganze Nockenwelle.
Wenn du einen Versteller hast, kannst du immer nur die ganze Welle verstellen.
Ja, verrückt, dass das funktioniert, ne? Weil das muss ja wahrscheinlich dauerhaft hin und her regeln, denke ich mal, oder?
Also, jo, ja. Tut's ja auch.
Die Nockenwelle dreht sich pro Sekunde, wie oft?
Da kannst du ja mal rechnen.
Ja, ich nicht.
Deswegen ist das so. Deswegen ist es tatsächlich auch relativ wichtig, dass man das Stellventil.
Ja, klar, logisch, ja, klar.
Deswegen ist es auch relativ wichtig, dass wenn man die Kette oder den Nockenwellenversteller neu macht, dass man dann auch das Regelventil idealerweise mit ersetzt. Weil dieser Regelkolben, das ist ja nichts anderes wie Öl da rein oder Öl da rein. Der arbeitet sich immer in einem gewissen Bereich ein. Wenn du jetzt den Nockenwellenversteller wechselst, dann arbeitet der natürlich in einem ganz anderen Druckbereich wieder. Das heißt, der Nockenwellenversteller ist ja viel dichter, der hat gar keinen Verschleiß mehr. Und dann arbeitet er in einem anderen Bereich und dann kann es passieren, dass der hängen bleibt. Deswegen sollte man den eigentlich dann immer mittauschen. Ist auch bei VW 1.4er so vorgeschrieben. Kommen wir mal zurück zum Fall.
Ich wollte gerade sagen, das fand ich jetzt
also sagen so spannend, Versteller?
So zu klären.
Ja, nö, ich sage Tank- und Lüftungsventil.
Ich sag Versteller, das ist zu mechanisch. Ich sag Versteller.
Mach noch mal das Geräusch, dass wir es nochmal hören.
Das ist zu mechanisch. Das ist kein Tank- und Lüftungsventil, das ist Metall. Oder Lagerschaden, aber dann ist er nicht gelöst. Ja doch, kann auch sein Motorschaden, kann auch gelöst davon sein.
Er sagte, bei erhöhter Drehzahl geht's weg.
Ja, wird dazu passen.
Wird zu Tank- und Lüftungsventil passen. Schalte ihn nämlich ab.
Ja, das war.
Eine Soundaufnahme. Ich sag Versteller.
Je nach, jetzt danach hat man es beim Gaspedal deutlich weniger, sagt er. Ja,
stimmt. Ich sag Versteller.
Tank- und Lüftungsventil.
Flo.
Schiebedach.
Ich sag lose Zündkerze. Einfach so.
Ja.
Tatsächlich hat. Den Namen weiß ich nicht, wie man den ausspricht. SEK Rose. Genau. Hat geschrieben Nockenwelle oder Versteller und es war Nockenwellenversteller und die Steuerkette hat der Malte getauscht und damit war der Fehler weg.
Also die haben die Hydroschlüssel getauscht, ohne die Steuerkette zu ersetzen?
Ich denke mal, da
ja, scheint ja so, ne?
Ergibt sich schon, warum es da ein Problem gibt. Ne? Aber ich, als ich gerade abgedriftet halt Richtung. Hat der überhaupt eine Nockenwelle, war ich so, Leute, dreht euch nicht um Kopf und Kragen.
Ja, weiß man, muss man ja
schon. Nee, der ist vor allem schweineteuer, der Kettensatz. Ich habe den letztens noch gesehen.
Ja,
der
vor allem, wenn er einen Versteller hat.
Mit beiden Nockenwellen verstellen, der hat dann Einlass und Auslass, bist du bei Materialkosten 1200 plus Mehrwertsteuer.
Ui.
Im Zubehör, ne?
Plus Arbeit, plus Betriebsstoffe. Plus Arbeit.
Es gibt auch einen Satz von ne? Der kostet weniger. Der andere Satz, der kostet dann weniger. Kann man machen. Muss jeder selber wissen. Aber auch dann 550 Euro plus Mehrwertsteuer, auch das
plus Arbeit
ist viel Geld, ne? Wenn man überlegt, 16 Hydrostößel, 16, was hat der Hydrostößel und Kipphebel hat er gemacht, ne?
Mit dem Leben.
16 Hydrostößel, 16 Kipphebel, auch da bist du mindestens mal 350, 400 Euro quitt.
Locker. Hab ich letztens noch gemacht, 450, aber bei einem Golf.
Aber du musst ja trotzdem Scheißstellendeckel bei dem runternehmen.
Ja. Kannst du die Wasserpumpe direkt mit abtischen, neu machen? Sitzt doch da so doof, oder nicht? Hallo Darko. Ja, so ist das schon mal verrückt manchmal.
Wir werden jetzt weiter diskutieren und das nochmal...
Er hat sich erschrocken, weil die Felge zurückgerollt ist.
Es lebt.
Es lebt.
Wir werden jetzt noch weiter drüber sprechen. Ich fand das sehr, sehr spannend. Ich habe sehr viel gelernt auch wieder heute. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr Fragen dazu habt oder irgendwelche Ideen dazu habt oder Fragen, auf die ich nicht gekommen bin, schreibt es gerne in die Kommentare.
Wir freuen uns, wenn ihr fleißig kommentiert, liken, abonnieren. Wir sind kurz vor der Million und... Ja, kleiner Insider.
Genau.
Ja, so viel dazu, ne?
Wir sagen Dankeschön.
Folge 40 im Kasten. So,
dann war's das.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.